Das ganz, ganz große Thema ist einfach, dass wir jetzt unser Vertrag arbeiten. Und ich sag mal, das allererste, die allererste Regel für mich muss immer die sein, der Projektmanager muss den Vertrag kennen. Das klingt jetzt einfach und trivial, wenn ich das so sage, ja, aber ich habe schon Projektverträge mit 500 und mehr Seiten gesehen.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Willkommen zur neuen Folge des TPG-Podcasts. Heute widmen wir uns einem Thema, das für viele Unternehmen strategisch enorm wichtig ist, viele Projektverantwortliche betrifft und dennoch ein blinder Fleck im Projektmanagement-Diskurs darstellt, das Projektgeschäft oder auf Englisch Project Business. In dieser Episode klären wir, warum kaum jemand offen über Project Business spricht, warum es aber höchste Zeit ist, das zu tun. Wir sprechen über Hindernisse, Risiken und wichtige Stellschrauben, um das Geschäft mit Projekten erfolgreich und risikoarm zu gestalten. Mein heutiger Gast ist einer der profiliertesten Experten auf diesem Gebiet, Oliver F. Lehmann. Er ist Autor, Trainer und Präsident der Project Business Foundation und ich freue mich, dass er heute für uns Zeit gefunden hat. Willkommen im Podcast, Oliver. Schön, dass du da bist.
Hallo Tina, schön, dass ich da sein darf.
Bevor wir tiefer einsteigen, Oliver, was genau versteht man denn unter Project Business und wie unterscheidet man das von klassischem internem Projektmanagement?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich komme selbst, bevor ich Trainer war, aus meiner praktizierenden Zeit, ich komme selbst aus dem Bereich Projektgeschäft und es war für mich eine völlig alltägliche Sache immer gewesen. Und du machst dir dann irgendwie gar nicht groß Gedanken darüber, dass das was Spezielles ist. Project Business, Projektgeschäft heißt, du hast mindestens zwei Organisationen, die an deinem Projekt beteiligt sind. Da ist ein Kunde und da ist ein Lieferant oder ein Dienstleister. Und die beiden miteinander machen ihr Projekt. Und unter Vertrag. Das heißt, der eine liefert, der andere zahlt. Das ist die einfachste Konstellation. Du hast zwei Firmen. Es kann auch sein, dass dein Lieferant, Dienstleister, im Englischen Contractor übrigens, ja, dass dein Contractor also Unterauftragnehmer hat, die mögen wieder Unterauftragnehmer haben, unter und so weiter. Und auf einmal hast du eine Unmenge von Firmen da drinnen. Ich kenne also relativ große Projekte, da habe ich einfach mal nachgefragt, Leute, wie viele Firmen sind da eigentlich in euren Projekten drinnen? Und die erste Antwort, die ich immer wieder kriege, ist, keine Ahnung, wisst man nicht. Ja, was ich eigentlich recht schockierend finde, weil da sind also Firmen in dem Projekt mit drinnen und man weiß gar nicht, wer das ist. Ja, man hat gar keine Ahnung, wer da eigentlich drinnen ist. Und dann frage ich mal so ein bisschen nach, ja, könnt ihr denn so abschätzen, was ist in so einem Firmen vielleicht damit drin? Also einmal habe ich so bei Airbus gefragt, A380, die Entwicklung. Und da kam als Antwort ja, 1500 schätzen wir mal so. Da habe ich gedacht, wow, 1500 Firmen, alle im gleichen Projekt drinnen. Und keiner weiß, wer da alles dabei ist. Projektgeschäft ist Hochrisikogeschäft. Man muss fürchterlich aufpassen, werden wir ja auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und eines der Risiken ist, dass man sich viel zu wenig darüber Gedanken macht, was man hier eigentlich treibt.
Ja, klar. Es gibt ja auch fließende Übergänge. Wir erkennen in Unternehmen, ob sie sich eigentlich schon längst im Project Business befinden, ohne es vielleicht so zu nennen, ja.
Also ich denke, dass viele Firmen schon davon sprechen, dass sie Projektgeschäft machen. Das Problem ist weniger, dass sie es nicht erkennen, sondern dass sie sich zu wenig Gedanken machen, was hat denn das eigentlich für ihre Arbeit und für ihre Entscheidungen und alles? Was hat das eigentlich für Konsequenzen? Und vor allen Dingen natürlich auch, welche Risiken bringt das Ganze mit sich? Weil nochmal, Projektgeschäft ist tatsächlich Hochrisikogeschäft. Und wir können die Risiken nicht alle ausschließen, aber wir sollten uns zumindest mal dessen bewusst sein, was da alles drinnen ist. Aber woran erkennt man das? Ganz einfach. Wenn im Projekt nicht nur ein Unternehmen drinnen ist, dann hast du nämlich ein internes Projekt, sondern wenn du zwei oder mehr Unternehmen da drinnen hast. Da ist jemand, der kauft etwas, ja, ein Kunde, Projektkunde, und da ist jemand, der verkauft etwas. Das ist ein Lieferant und es können gerade, wie gesagt, zwei Firmen sein, es können aber auch hunderte von Firmen sein, die da drinnen sind und das Ganze noch über mehrere Ebenen hinweg. Also sobald du Verträge da drinnen hast, sobald Geld für Leistungen oder für Lieferungen fließt, in dem Moment hast du eigentlich Projektgeschäft.
Wer im Unternehmen sollte denn dann die Verantwortung für das Project Business tragen? Also braucht es dafür neue Rollen und Funktionen? Macht es dann... Ja, muss sich da ein Projektleiter dann besonders qualifizieren oder wie würdest du das vorschlagen?
Also ich finde es ganz wichtig, dass sich die Projektmanager dafür besonders qualifizieren, weil die Anforderungen einfach ganz, ganz andere sind. Ansonsten sind es überwiegend die bekannten Rollen. Was vielleicht dazu kommt hier noch, ist auf der Kundenseite, dass es jemanden gibt, der kauft ein, also Einkäufer. Auf der Lieferantenseite haben wir Verkäufer. Wir bezeichnen die heute auch gerne als Business Development. Heute muss ja alles Englisch sein, als Geschäftsentwicklung. Aber im Grunde ist Business Entwicklung oder Business Development von Lieferantenseite her nichts anderes als der Verkauf. Und ich sehe es auch hier und da, dass es auf der Kundenseite verwendet wird. Und da wird es dann halt für den Einkauf verwendet, weil die miteinander natürlich dieses Business entwickeln müssen. Ich glaube nicht, dass wir einen Mangel an Rollen haben, aber wir müssen uns immer wieder fragen, wie diese Rollen zusammenarbeiten müssen, sodass am Ende ein funktionierendes Ganzes dabei herauskommt. Und das ist sicher im Projektgeschäft ein bisschen anders, wie wenn du, ich weiß nicht, im Buchgeschäft bist, ja. Ein Buchgeschäft, da wird ein Buch verkauft und dann ist das Geschäft schon erledigt, ja. Und wenn der Leser unzufrieden ist mit dem Buch, dann wird er sich nichts an die Bücherei, an den Buchladen wenden und sagen, hey, was habt ihr mir da verkauft? Sondern wird sich ärgern über den Autor, über den Verlag vielleicht noch, der sowas veröffentlicht hat. Aber du bist eigentlich ziemlich, als Geschäftspartner, als Lieferant bist du ziemlich außen vor. Im Projektgeschäft ist ganz, ganz anders. Im allerschlimmsten Fall, was du tust, kann vor Gericht enden. Und es endet auch immer wieder vor Gericht. Ich habe gerade einen Fall bei einem ehemaligen Teilnehmer, Seminarteilnehmer von mir. Da ist gerade ein Projekt auf dem Weg vor Gericht zu landen. Ja. Und ja, also es kann sehr teuer werden und auch sehr, sehr frustrierend natürlich.
Ja, klar. Gibt es die Möglichkeit, eben Project Business dann auch als Geschäftsmodell, also richtig weiterzuentwickeln, also bis hin zu halt wiederholbaren Projektprodukten oder Managed Services in der Art?
Ja, in dem Moment, wo es wiederholbar wird, haben wir ja nicht mehr wirklich ein Projekt. Die Idee ist ja, dass es nur wenig, häufig gar nicht wiederholbar ist. Okay. Und gerade dieses Thema Wiederholbarkeit ist oft ein sehr großes Problem im Projektgeschäft. Dann kommt halt ein Unternehmen und glaubt genau zu wissen, was sein neuer Kunde vielleicht braucht und arbeitet daran, so wie sie es schon x-mal gemacht haben und merken überhaupt nicht, dass sie im Moment völlig an den Anforderungen, am Bedarf vorbei entwickeln.
Ja.
Ich habe ja gerade von dem Fall gesprochen, ehemaliger Seminarteilnehmer von mir auf Kundenseite übrigens, der mir die ganze Geschichte vorgestern erzählt hat. Und die haben halt, da hat halt der Lieferant völlig an den Kundenbedürfnissen und am Vertrag übrigens vorbeigearbeitet. Und irgendwann hat der Kunde das Ding dann beendet. Und wie gesagt, jetzt geht das Ganze vor Gericht. Also es ist ein großes Thema und das ist so typisch für Projektgeschäft auch. Man wünscht sich immer, Dinge wiederholbar zu machen, aber Projektmanagement und Projektgeschäft insbesondere, aber auch ganz allgemein Projektmanagement lebt natürlich von den Dingen, die halt nicht so wiederholbar sind. Das ist das, was die Dinge zum Projekt macht.
Also wir haben ja schon von den Risiken gesprochen und du hast es mehrfach schon erwähnt, Hochrisikogeschäft. Worin liegen denn die konkreten Risiken und wie können sich Unternehmen da effektiv davor schützen? Oder geht es überhaupt, sich zu schützen?
Also die Unternehmen müssen sich davor schützen. Ja. Und die Risiken sind einfach enorm. Es hat erstmal damit zu tun, dass man im Verlaufe des Projektes ist, der Geschäftsbeziehung, die man da aufgebaut hat, die man da umsetzt, dass man immer abhängiger voneinander wird. Und zwar gilt das für beide Seiten. Es gilt für die Kundenseite. Du wirst immer abhängiger von deinem Lieferanten, von deinem Auftragnehmer, von deinem Contractor. Und für den gilt es natürlich ganz genauso. Du hast natürlich Leute gebucht, du hast irgendwelche Maschinen, sonstige Sachen gebucht, du hast sie blockiert für dieses Kundenprojekt. Und wenn da irgendwas schief geht, ist es das Thema natürlich, dass eventuell Einnahmen verloren gehen. Aber das andere ist natürlich auch, du hast Leute da blockiert und die musst du bezahlen. Und jetzt kommt das Geld nicht von der anderen Seite. Also ja, das klar. Geschäftsrisiko ist groß für beide Seiten. Und es gab da viele Vertragsmodelle, gerade für größere Projekte auch, die dieses Risiko dann nochmal künstlich erhöhen. Also für die andere Partei nochmal ein größeres Risiko draus machen, um die in irgendwelches Verhalten reinzuzwingen, was man gerne haben möchte. Da gibt es dann bei größeren Projekten, dass da zum Beispiel irgendwelche Schuldverschreibungen verwendet werden, Absicherungen, Bürgschaften, solche Sachen verwendet werden, Performance-Bonds und Bit-Bonds und so weiter, die es dann wirklich riskant machen, zusätzlich nochmal riskant machen, im Projektgeschäft unterwegs zu sein. Aber selbst ohne das haben wir enorme Risiken. Das Hauptrisiko auf der Seite des Kunden ist natürlich, ich kriege nicht das, was ich bestellt habe, wofür ich bereit bin zu bezahlen, kriegt irgendwas, was mir mein Lieferant meint, liefern zu müssen, liefern zu wollen, was aber weit weg von dem ist, was ich will. Da kommt auch das Thema Wiederholbarkeit rein. Der will mir nicht das liefern, was er schon hat, ja, was er nicht neu entwickeln muss. Aus Sicht des Lieferanten ist großes Thema natürlich, man ist ja auf die Zahlungen des Kunden angewiesen, dass sie A, pünktlich kommen, dass sie komplett kommen. Also verspätete Zahlungen sind ein riesiges Risiko für den Lieferanten, weil einfach sein Cashflow da durcheinander gerät. Ja, ich habe erwartet, bestimmtes Geld kommt rein, damit kann ich arbeiten. Jetzt kommt dieses Geld nicht rein. Womit will ich denn jetzt eigentlich arbeiten? Ich will ja meinen Kunden zufriedenstellen. Ich will ihn idealerweise mehr als zufriedenstellen. Ich will ihn so glücklich machen, dass er wiederkommt, dass er Freunde mitbringt. Ja? Aber dafür brauche ich Geld. Dafür brauche ich Geld, um meine Leute, meine Unterauftragnehmer, meine Schulden, meine, ich weiß nicht, Steuern, Versicherung, sonstiges zu bezahlen, meine Miete von meinen Räumlichkeiten und. Und jetzt kommt das Geld halt nicht rein. Also Cashflow ist ein großes Risiko. Dann ein großes Risiko ist natürlich ganz einfach die Profitabilität. Wir können ja nicht wirklich tief einsteigen in die Kostenrechnung vom Lieferanten, aber sie hat schon einige Besonderheiten da drinnen. Die ist deutlich komplizierter als im Buchladen jetzt zum Beispiel. Ja? Als Gegenbeispiel, als simples Gegenbeispiel. Ja? Du hast da einige ganz eigene Faktoren drinnen. Und da ist natürlich das Risiko dann auch, dass Projekte einfach in die Verlustzone reinlaufen. Und ich frage Firmen manchmal, die so viele, viele Projekte parallel haben, wie ist denn das, wie viel Prozent Verlustbringer könntet ihr euch denn leisten? Das ist natürlich ein bisschen eine blöde Frage, weil es gibt kleine und große Verlustbringer und so weiter. Aber mal so ganz generell. Und dann kriege ich als typische Antwort 10%. Also eines von 10 Projekten dürfte verlustbehaftet sein. Entweder aus strategischen Gründen, man macht es, man sagt, wir sind bereit, das in Kauf zu nehmen, weil wir einen neuen Markt aufmachen wollen, eine neue Technologie lernen wollen oder irgendwas. Es kann aber auch sein, dass es tatsächlich schief läuft, das Projekt. Der Kunde weigert sich zu bezahlen, macht Abzüge, ja, Strafzahlungen und alles Mögliche. Und auf einmal ist das Projekt in der Verlustzone drin. Und eines von 10 ist, unglaublich wenig. Ja, also ich kenne Firmen, die haben viel, viel mehr Probleme als gerade mal 10% ihrer Projekte. Da ist viel mehr drinnen und es sind auch recht große Probleme. Das Beispiel, was ich genannt habe mit meinem Ex-Teilnehmer, was bei mir halt gerade ganz aktuell ist, die Firma, die Lieferantenfirma, dieser Dienstleister, der wird das in seinem Jahresabschluss sehen. Was auch immer dabei rauskommt, ob da jetzt ein Gerichtsurteil, es wird mit Sicherheit gegen die laufen, ob da ein Gerichtsurteil gegen den Lieferanten läuft oder ob die sich mit einem Vergleich einigen, was ich empfehlen würde, die werden das in ihrem Jahresabschluss sehen. Das Ding ist so groß und der Verlust, der in ihre Bücher reinkommt, ist dabei so groß, dass sie das in ihren Abschlüssen sehen werden. Dann kommen natürlich weitere Risiken hinzu. Wie gesagt, Gerichtsverfahren. Man spricht nicht gern drüber und man denkt auch nicht gerne dran. Aber man sollte es sich immer wieder aufs Neue klar machen. Im schlimmsten Fall landet so ein Projekt vor Gericht. Und dann gewinnt typischerweise der die bessere Dokumentation hat. Dokumentation ist wirklich das A und O vor Gericht. Das zweitbeste ist gute Zeugen, aber Nummer eins ist einfach Dokumentation, alles was schriftlich gefasst ist. Und vor allem auch der den Vertrag kennt und sich an den Vertrag gehalten hat. Der den Vertrag nicht kennt und deswegen natürlich auch nicht vertragstreu war, er kennt ihn ja nicht, der ist der typischerweise verliert. Und selbst wenn es am Ende mit dem Vergleich endet, was es ja meistens macht, im Gericht oder außergerichtlich, der die bessere Dokumentation hat, der hat natürlich auch den Vorteil beim Vergleich, dass der günstiger für ihn ist, für den anderen wird er ungünstiger. Und dann haben wir noch ein Risiko, ein ganz, ganz großes Risiko, das oft auch ignoriert wird. Das ist der mögliche Konkurs des Geschäftspartners. Das ist für einen Lieferanten, da kommt Geld nicht rein, mit dem man gerechnet hat, Geld, mit dem man dringend gerechnet hat. Ja. Mhm. Und für den Kunden natürlich, ich erwarte irgendeine Lieferung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder irgendeine Leistung, wird jetzt nicht erbracht, wird nicht geliefert. Und jetzt habe ich ein Problem damit, die kommt nicht. Ich habe auch das bei Unterlieferanten tatsächlich erlebt. Ich komme ja aus dieser Welt und ich habe mir erlebt, wie ein Bauteil, was ein Unterlieferant für eine Maschine gebaut hat, wie dieses Bauteil nicht geliefert werden konnte, weil der Lieferant kurz vor Lieferung in Konkurs gegangen ist. Wir hatten das bestimmt zu 95% bereits bezahlt, aber der Eigentumsübergang findet erst mit der letzten Zahlung statt, laut Vertrag, würde ich heute nicht mehr so machen. Und also wir hätten sogar reingehen können. Der Lieferant, die Räumlichkeiten waren unbewacht. Da war ja kein Geld da für den Bewachungsdienst, gell? Da hätte man ganz einfach rein können. Vielleicht an der Tür ein bisschen Gewalt anwenden oder so, aber es wäre nicht schlimm gewesen. Und das Teil einfach rausholen. Das wäre Diebstahl gewesen, weil dieses Teil in die Konkursmasse eingegangen ist. Ja. Und wir mussten es Monate später aus der Konkursmasse wieder rauskaufen. Und wir hatten auch einen Kunden, der auf unsere Maschine gewartet hat. Und es gab keine alternative Möglichkeit, an so ein Teil reinzukommen.
Das war
speziell angefertigtes Teil für uns. Und das konnte auch nicht jeder machen. Und also das war eine katastrophale Geschichte damals. Mhm. Wir haben uns dann rausgeredet mit höherer Gewalt, dass der in Konkurs geht, ist ja nicht vorhersehbar und so weiter. Aber ganz, ganz ehrlich, wir hätten da damals mehr aufpassen müssen. Also das ist das andere große Risiko. Und was ich auch noch erlebt habe, wiederholt, ist, dass die Probleme häufig in beiden Richtungen, die Probleme gar nicht unbedingt mit dem Konkurs des Geschäftspartners anfangen, sondern schon Monate vorher da sind. Der kämpft um sein Überleben, trifft einige sehr, sehr seltsame Entscheidungen und wir stehen da und fragen uns, was ist denn da eigentlich los, was macht denn der? Und dann kann er auch alle gut begründen, nur die Interessen des Geschäftspartners tauchen in diesen Begründungen nicht mehr auf. Die spielen keine Rolle mehr. Da gibt's immer dann eine gute Begründung, warum die das machen. Warum sie es machen, ist, weil sie einfach um ihr Überleben kämpfen, ja. Mhm. Und jeden Cent und jeden Euro, den sie irgendwo einheimsen können, wie nach einem Strohhalm danach greifen, um nicht in Konkurs zu gehen. Und was du auch merkst, ist, dann spielt auch Profitabilität für die keine große Rolle mehr, sondern Liquidität ist ein viel, viel wichtigeres Ding, ne? So ein Warnsignal ist zum Beispiel, wenn du einen Lieferanten hast und der ist dabei, irgendwas zu liefern und er kommt dort zu dir und sagt, ey, ich biete nochmal extra 4-5% an, wenn du sofort zahlst. Wenn du nicht deine normalen Zahlungsziele einhältst, sondern mir gleich das Geld gibst, dann kriegst du nochmal einen kleinen extra Rabatt. Vor allem, wenn es ein relativ hoher Betrag ist, 4-5%, dann weißt du, Moment mal, irgendwas ist mit der Firma nicht in Ordnung. Dass sie bereit sind, ihre Profitabilität hier zu opfern, dafür, dass sie schnell Geld kriegen.
Wenn ich jetzt hellhörig bin für sowas, ja, weil ich mich mit dem Thema jetzt doch mehr auseinandergesetzt habe, was kann ich denn aber in dem Moment dann tun? Ich bin ja dann trotzdem noch vertraglich gebunden an den Lieferanten. Also selbst wenn die Glocken bei mir anfangen zu klingeln, habe ich denn dann überhaupt noch eine Möglichkeit?
Oder also Nummer eins ist, Entschuldigung. Ja. Nummer eins ist immer mit den Leuten zu reden. Erst einmal wissen, was los ist. Ja. Also eine der großen Gefahren, die ich im Projektgeschäft, überhaupt auch sonst im Projektmanagement immer wieder sehe, ist, das sind sehr spontane Entscheidungen, die so mal auf die Schnelle aus dem Bauch heraus getroffen werden, gerne auch unter irgendwelchen Emotionen, häufig auch gerne Negativ-Emotionen, ja, Wut und Ärger und so weiter. Und da wird ganz schnell eine Entscheidung getroffen, die sich am Ende als grottenfalsch herausstellt, ja. Der Lieferant, der vielleicht schon kurz vor dem Konkurs ist, ja, und der ist eine Zahlung von uns erwartet, und jetzt haben wir einen guten Grund, glauben wir, wir machen diese Zahlung nicht, ja, und ein paar Tage später geht er dann zum Gericht und sagt, hey Leute, ich bin leider Konkurs, ich muss jetzt hier leider meinen Betrieb sogar möglicherweise einstellen. Und dann hast du das genaue Gegenteil von dem erreicht, was du eigentlich erreichen willst. Also erst einmal mit den Leuten reden, rausbekommen, was los ist. Dann auch immer wieder mal schauen, kann es denn sein, dass wir irgendwie auch helfen können. Gerade wenn es der Firma schlecht geht, ja, dann kann es ja sein, wenn wir zum Beispiel eine Zahlung vorziehen, ja, dass wir denen helfen. Allerdings, wir müssen uns natürlich auch absichern, dass wir nicht dem guten Geld schlechtes Geld hinterher werfen. Mhm. Das ist nicht ganz trivial, die Geschichte. Das sind schwierige Entscheidungen. Und da brauchst du auch ein gutes, kein Projektmanagementverständnis, sondern ein kaufmännisches Verständnis. Ja. Eigentlich brauchst du beides, weil du solltest ja auch wissen, wie steht es bei denen mit dem Projektmanagement. Aber typischerweise ist es so, wenn diese Beziehungen so über die Zeit, wie gesagt, man wird ja immer abhängiger voneinander. Ja. Wenn dieser Prozess da stattfindet, irgendwann, es wird immer schwieriger, da einzugreifen. Also die wirklich wichtigen Entscheidungen, die müssen eigentlich ganz am Anfang getroffen werden. Und es beginnt mal mit der Frage, als Lieferant, für wen will ich denn wirklich arbeiten? Und als Kunde, mit wem will ich arbeiten? Von wem möchte ich denn, dass er für mich arbeitet? Dass man sich erst einmal wirklich so Schiller, gell, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ja. Ob sie nicht doch noch was Besseres findet. Das ist natürlich ein Thema, mit dem wir immer wieder zu tun haben. Ich glaube, überraschende, insbesondere Illiquiditäten, Konkurse von Unternehmen sind relativ selten. Es gibt sie natürlich, ich habe sie auch schon gehabt, aber meistens weißt du schon Monate vorher, da ist eine Firma ganz fürchterlich in Schieflage. Mhm. Du arbeitest mit denen, die arbeiten für dich, du arbeitest für die, die zahlen oder du zahlst oder wie auch immer. Du merkst irgendwo, da ist irgendwas am Schieflaufen. Ja. Ich habe gerade ein Trainingsinstitut in den USA mit massiven Zahlungsproblemen. Ich weiß nicht, wie lange es den noch gibt. Das ist ein Kunde von mir. Ja. Mhm. Die haben ganz, ganz massive Zahlungsprobleme im Moment, weil da sowieso ein großes Chaos gerade läuft. Mhm. Aber das weißt du nicht erst, wenn die Konkurs sind, sondern das weißt du schon Monate vorher. Die sind auf dem absteigenden Ast im Moment. Das ist ein ganz großer Laden, den viele kennen im Projektmanagement. Mhm. Und ich würde vorsichtig sein. Also ich werde für die in der nächsten Zeit nicht nochmal trainieren, das weißt du sicher. Mhm.
Genau, also im Idealfall versucht man, wenn man merkt, derjenige, mit dem man da in Verbindung steht, vertraglich, dass man rechtzeitig merkt, wenn was nicht mehr gut läuft, dass man versucht dann zu reden, quasi vielleicht neue Wege zu finden, die das stabilisieren können oder wie auch immer. Mhm. Aber im Endeffekt, wenn man das Gefühl hat, da kann man überhaupt nichts mehr ausrichten, so schnell wie möglich versuchen rauszukommen aus dem Vertrag,
oder? Absolut. Absolut. Ja. Wenn du irgendwo siehst, dass ein Chaos sich aufbaut, ja, dass eine Firma, die mal ordentlich war, bei der die Dinge funktioniert haben, die gute Mitarbeiter hatte, die funktionierende Prozesse hatte, ja, jetzt verschwinden die Mitarbeiter auf einmal. Die Prozesse werden nicht mehr richtig durchgeführt. Mhm. Die Termine werden nicht mehr eingehalten. Egal ob Zahlung oder Lieferung oder sonst etwas. Du merkst es ja doch irgendwo, da ist irgendwo der Wurm drinnen. Und, es klingt jetzt gemein, weil das natürlich auch zu den Dingen gehört, die solche Firmen kaputt machen. Aber wahrscheinlich ist wirklich das Beste, dass du auf Distanz gehst und sagst, wenn da irgendwo ein Chaos ist, da wollen wir eigentlich separiert davon sein. Mit denen wollen wir nichts. Du treibst sie damit natürlich noch schneller in die Krise rein, wenn du ein wichtiger Kunde für die bist. Aber trotz alledem, du willst ja nicht, dass deren Probleme auf einmal zu deinen Problemen werden. Also wirklich auf Distanz gehen. Wenn du mit Geschäftspartnern zu tun hast, die auf dem Weg ins Chaos sind und irgendwann möglicherweise in den Ruin, das Beste ist, dass die da alleine reinlaufen und du bist
ja,
nicht
ja, klar,
auch
dich
mit
nicht
dabei.
Mitnehmen. Ja, genau. Ja, klar. Ja. Genau. Frage wäre noch für mich, gibt es denn, gerade wenn man im internationalen Kontext unterwegs ist, nochmal besondere Themen, Risiken, Faktoren, die wir noch nicht genannt haben jetzt.
Absolut, absolut. Also international, ich mache ja Seminare zu dem Thema. Ich habe jetzt gerade erst wieder eins gehabt. Und du kannst sagen, etwa 20% der Zeit befassen wir uns mit internationalen Rechtssystemen, mit den Unterschieden in den Rechtssystemen. Mhm. Und da gibt's halt zwei große Rechtswelten. Das eine ist die wir hier haben. Das ist Civil Law, ja, bürgerliches Recht. Wir haben ein bürgerliches Gesetzbuch. Mhm. Und Richter können bei uns keine Gesetze erzeugen. Das kann es nur in einem Gesetzbuch geben und so. Und dann gibt's halt noch diese andere Seite. Das ist das Common Law. Das ist das Rechtssystem, was du in Großbritannien findest, in USA, Kanada, Indien, Pakistan, Australien, Neuseeland und vielen, vielen mehr. Die halt ganz, ganz anders funktionieren. Und schon die Frage, was ein Vertrag ist, ist nicht mehr identisch. Ja? Bei uns ist ein Vertrag eine Partnerschaftsvereinbarung. Man geht bei uns rechtlich von der Grundannahme aus. Wir haben Treu und Glauben. Wir helfen einander. Wir sind füreinander da als Vertragspartner. Also eine sehr positive Sichtweise. Wenn du in Common Law unterwegs bist, da ist der Vertrag die Beschreibung eines Kriegsschauplatzes. Ja,
okay.
Da geht's um die Frage, was ist die Abgrenzung zwischen vertragstreu und vertragsbrüchig und was passiert, wenn einer vertragsbrüchig ist? Das haben wir auch, gar keine Frage. Aber bei uns geht's halt noch den Schritt weiter, dass Treu und Glauben eine Rolle spielt, dass man sich partnerschaftlich, ein Stück weit jedenfalls partnerschaftlich verhalten muss. Das ist denen völlig fremd, weil da kommen Pflichten dann in eine Verbindung, in eine vertragliche Verbindung rein, die halt im Vertrag nicht drinnen stehen. Für uns sind die völlig selbstverständlich und für Common Law ist es völlig selbstverständlich, dass die nicht gelten. Und diese Unterschiede sind wirklich enorm groß. Die sind wirklich enorm groß. Und man denkt da auch viel zu wenig daran. Mhm. Ja? Wenn du in Civil Law, in unserer Welt, wenn du einen Softwareentwickler mit einer Softwareentwicklung beauftragst, der Kerl hat erst einmal das, oder die Dame hat erst einmal das Copyright für die Software und die kannst du auch nicht abkaufen. Ne? In den USA völlig normal, ja, Copyright kann man kaufen und verkaufen, das ist wie eine Ware. Ja? Mhm. Bei uns völlig normal, nein, die ist an die Person gebunden. Man kann sie lizenzieren, aber nicht verkaufen. Ja? Und viele so Kleinigkeiten. Und wenn du nicht darauf vorbereitet bist, du glaubst, woanders geht es so zu, wie es auch bei uns zu Hause zugeht. Ja? Das tut's halt nicht. Mhm. Und jetzt sage ich nochmal, wenn du ein Buch kaufst, ist das nicht allzu schlimm. Ja? Du legst Geld auf den Tisch und nimmst dein Buch mit. Und ob du das in Deutschland machst oder irgendwo in den USA, macht keinen großen Unterschied. Aber wenn du für jemanden ein Projekt durchführst, mit diesen langen Laufzeiten, ja, selbst wenn es bloß ein halbes Jahr ist, ja, manche sind mehrere Jahre, da passiert so viel in dieser Zeit und da sind so viele Fehler, die man machen kann. Und die Firmen und die Leute in den Firmen sind nicht ausreichend dafür ausgerichtet. Und dann kriege ich oft die Aussage, ja, Oliver, ich bin ja kein Anwalt. Übrigens, ich bin auch kein Anwalt, ja. Ich bin ja kein Anwalt, ich muss das doch nicht alles wissen. Ja? Dafür haben wir doch Leute im Haus. Doch, du musst das wissen. Mein Vergleich ist immer mit Autofahren. Wenn du Auto fährst, du bist auch kein Anwalt. Und dein Fahrlehrer ist auch kein Anwalt. Ja? Trotzdem bringt er dir unser Rechtssystem bei. Er sagt dir, was ist auf der Straße erlaubt und was ist auf der Straße verboten. Ja? Und für den Alltag muss das reichen, weil du kannst nicht beim Autofahren laufend deinen Anwalt anrufen und sagen, hey, da ist gerade ein Schild, was mache ich denn jetzt eigentlich? Du musst das wissen. Ja? Und es ist das Gleiche im Projekt. Ja, da kannst du nicht laufend irgendwie zum justizialen Unternehmen gehen und sagen, ah, ich mache da gerade ein Angebot, ich mache dies und jenes, ich brauche da dringend Hilfe. Die haben nicht die Zeit für dich und du hast auch nicht die Zeit dafür. Du kannst gar nicht so lange warten, bis die da zurückmelden. Ja? Du musst also erstmal die Dinge alleine können. Aber natürlich brauchst du den Justiziar oder den Anwalt, wenn es da mal hart kommt. Wie beim Straßenverkehr auch. Ja? Irgendwer zeigt dich an, weil du angeblich irgendwas falsch gemacht hast. Dann hoffe ich, ist dein nächster Schritt zum Anwalt. Da sagst du, okay, das ist jetzt nicht mehr das, was ich von meinem Fahrlehrer gelernt habe. Jetzt muss ich zu meinem Anwalt gehen. Und so ähnlich ist es auch im Projektmanagement. Wir brauchen ein bestimmtes Basiswissen, das uns hilft, von A nach B zu kommen. Und wir brauchen Anwälte dann, wenn da irgendwas komplett schief dabei geht.
Mhm. Wir haben ja gesagt, es braucht Zusatzqualifikationen, haben wir schon gesprochen. Aber wenn man jetzt damit aufgeht, dass Project Business ja Projektgeschäft ist, also im Projektmanagement beheimatet ist, warum greifen denn da klassische Projektmanagement-Methoden dann oft nicht? Also
die brauchen wir ja weiter. Ist ja nicht so, dass wir die nicht bräuchten. Mhm. Die werden nicht überflüssig, sondern es kommt jetzt etwas Neues dazu. Wenn ich internes
Jetzt hast irgendwie wieder am Tisch war, hat was, kannst du es nochmal sagen?
Ja. Sagst du nochmal deine Frage?
Ja, genau. Also es gibt ja, wir haben ja jetzt schon viel gesprochen über Zusatzqualifikationen, die man hier auch braucht. Aber wir bleiben ja dennoch hier in der Projektwelt und inwieweit greifen denn hier klassische Projektmanagement-Methoden dann nicht mehr oder schon noch?
Sie greifen erst einmal, ziemlich fast alle, die greifen erst einmal schon noch. Also Projektmanagement wird ja nicht überflüssig an dieser Stelle. Wir brauchen das weiterhin ganz genauso. Worüber wir hier sprechen, das sind Zusatzqualifikationen, die wir brauchen zusätzlich zu Projektmanagement. Mhm. Das ganz, ganz große Thema ist einfach, dass wir jetzt unser Vertrag arbeiten Und ich sag mal, die allererste Regel für mich muss immer die sein, der Projektmanager muss den Vertrag kennen. Das klingt jetzt einfach und trivial, wenn ich das so sage, ja, aber ich habe schon Projektverträge mit 500 und mehr Seiten gesehen. Mhm. Und erneut, wenn du in den USA unterwegs bist, da sind die Verträge nochmal doppelt und dreimal so groß, wie sie es bei uns sind, weil da wirklich jede Kleinigkeit geregelt sein muss, wo wir hier in Deutschland sagen würden, ah, dafür haben wir ein bürgerliches Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch, sonstige Sachen. Da können wir uns jederzeit drauf zurückziehen. Und deswegen sind unsere Verträge immer noch kleiner. Deswegen können sie trotzdem 500 Seiten und mehr werden. Mhm. Und Qualifikation Nummer eins hat noch gar nichts mit mir zu tun. Projektmanager müssen den Vertrag kennen. Wie sollen sie denn die Einhaltung eines Vertrages sicherstellen, den sie gar nicht kennen? Ja? Mhm. Und Problem ist, dass sie ihn häufig gar nicht zu sehen kriegen. In der Firma wird gesagt, den brauchst du gar nicht sehen. Oder sie sagen selber, ich will damit nichts zu tun haben, ich will nur mein Projekt machen. Ja? Das funktioniert doch so nicht. Dann häufig...
Aber ist, Entschuldigung, das darf ich da kurz eingrätschen? Ja. Wie ist denn dann, also ich meine, ich bin ja kein dann Vertragsexperte, ja, als Projektmanager.
Genau.
Überfordert mich das dann nicht maßlos, so einen Vertrag zu lesen?
Also, bei uns nicht ganz so, zum Glück. Unsere Verträge sind vergleichsweise leserlich geschrieben, überwiegend. Mhm. Aber wenn du mit US-Verträgen zu tun hast, oder UK, noch schlimmer eigentlich, Großbritannien ist fast noch schlimmer, da ist eine Sprache drinnen, ein Legalese drinnen, ja. Das ist noch mal schwieriger. Das heißt, Punkt eins ist, da musst du erst einmal das Ding überhaupt zum Lesen bekommen. Und du musst auch die Zeit bekommen, das zu lesen.
Mhm. Ja, ja.
Dann das zweite ist, du musst jemanden haben, der dir die Dinge erklärt, wenn du sagst, ich weiß nicht, was das heißt, ob das überhaupt relevant ist. Vielleicht ist ja gar nicht relevant, ja. Vielleicht ist es super relevant, ja. Du musst jemanden den du fragen kannst. Also du musst da auch Zugriff haben. In einer kleinen Firma würde ich sagen, dafür hat man halt irgendeinen Anwalt, mit dem man zusammenarbeitet. In einer großen Firma hast du wahrscheinlich einen Justiziar im Unternehmen, den du da befragen kannst. Aber der muss natürlich dann auch Zeit für dich opfern. Mhm. Und der muss auch jemand sein, der in der Lage ist, die Gesetzessprache und die Vertragssprache in normalmenschliche Sprache zu übersetzen. Das können auch nicht alle. Da gibt's auch welche, die sind so in ihrer Sprachenwelt drinnen, die kommen da gar nicht mehr raus, gell?
Ja.
Und dann gibt's da noch ein Thema. Du musst dich auch immer wieder daran erinnern, was da drinnen steht. Wenn du so einen Vertrag hast, und dann hast du jetzt laufend irgendwelche Dinge, die im Projekt laufen und schief laufen, die deine Aufmerksamkeit erfordern. Und dann vergisst du das auch einfach, weil so viel auf dich einstürmt, ja. Mhm. Dich immer wieder daran zu erinnern. Heute haben wir eine große Hilfe dafür, muss man sagen. Das ist künstliche Intelligenz.
KI, ja, genau. Mhm.
Die kann dir hier unheimlich viel unter die Arme greifen. Mhm. Da kannst du auch tatsächlich diese Beratung mal bekommen. Du musst dir nur eines klar machen, wenn die Beratung schlecht ist, die KI steht dafür nicht gerade.
Das
steht dann niemand dafür gerade. Also, wenn es wirklich darum geht, sich drauf verlassen zu müssen, was da kommt, dann würde ich sie nicht nehmen. Aber für irgendwelche Abrisse in dem Vertrag, ja, was ist denn wichtig? Oder auch in einer bestimmten Situation einfach mal einen Prompt zu schreiben. Ich mache gerade das und das, bin in der und der Situation, ja. Mhm. Was sagt denn der Vertrag dazu? Such mir das mal raus. Also solche Sachen, das kann die einfach sehr, sehr gut.
Ja.
Du darfst dich halt nicht hundertprozentig drauf verlassen müssen. Wenn du das musst, dann ist meine Aussage, bitte Finger weg von dem Zeug und dann gehst du bitte zum Justiziar oder zum Anwalt in der Hoffnung, dass die zuverlässig sind. Da ist ja auch die Garantie nicht.
Ja, genau, es sind ja auch.
Ja. Also es gibt viele Gründe, aber das ist die Qualifizierung Nummer eins. Die hat mit mir noch gar nichts zu tun. Qualifizierung Nummer zwei. Ich habe ja inzwischen einen Think Tank dafür entwickelt, aufgebaut, das ist die Project Business Foundation, die du schon mal angesprochen hast. Mhm. Und da drinnen gibt's auch Zertifizierungen, zwei Stück inzwischen. Die eine ist der PBP, Project Business Professional. Die meisten, die den haben, sind aktuell um die 200. Und jetzt werden nächsten Monat wieder, ich glaube, 50 dazukommen. Also wir haben, das ist wirklich was auch Nachfrage dafür da ist. Mhm. Und die meisten Leute, die den PPP haben, sind zum Beispiel schon lange PMP zertifiziert. Es sind auch einige meiner alten Teilnehmer mit dabei, ja. Es sind Leute, die haben eine Ahnung von Projektmanagement, die sind da vielleicht auch zertifiziert. Aber sie machen Kundenprojekte und sehen das jetzt als Zusatzqualifikation.
Ja.
Also das beißt sich nicht, das Ganze, sondern es ist einfach ein Schritt weitergehend. Mhm. Und da leider, PMI und auch IPMA zu dem Thema gar nichts anzubieten haben, die sind da nicht dabei.
Wie erklärst du dir das?
Die Welt des internen Projektes ist auf den ersten Blick shiny, ja, das ist glänzend, mhm. ja, da kannst du damit dich profilieren, ja. Mhm. Es waren schon mehrere Manager von PMI auf dem ökonomischen Gipfel in Davos, ja, Economic Forum in Davos und haben da Vorträge gehalten und so. Da bist du überall willkommen. Du sprichst über Change und organisatorischen Wandel und vielleicht auch mal gesellschaftlichen Wandel und also ganz, ganz große, tolle Themen kannst du da drauf ausbauen. Im Vergleich dazu ist Projektgeschäft erst einmal eine scheinbar eher schmutzige Angelegenheit. Du bist wirklich mit den Füßen im Dreck drinnen, mhm. ja, und musst jeden Tag dafür sorgen, dass du einen zufriedenen Kunden hast, dass die eigene Firma zufrieden ist mit dem, was du machst. Die willst du ja auch nicht kaputt machen, ja. Dass die Konflikte, die völlig natürlich da drinnen auftauchen, bewältigt mhm. werden, so dass es halt nicht vor Gericht endet. Und das
also erscheint, die Reibung ist einfach viel größer
ja, im Projekt. Es scheint ja. nicht so shiny, es ist nicht so mhm. nicht so glänzend. Aber ich habe in letzter Zeit ein bisschen Recherche gemacht. Es sind Schätzungen, wovon ich jetzt spreche. Das weltweite Bruttosozialprodukt sind um die 11 Trillionen US-Dollar geschätzt. Muss ich immer dazu sagen, ganz genau weiß es natürlich keiner. Aber mhm. es sind plausible, fundierte Schätzungen. 20-30% davon sind Projektgeschäft. 20-30% davon. Und mhm. das ist wieder shiny. Ja, dass wir also einen großen Beitrag hier sehen zum Bruttosozialprodukt. Was ist denn mhm. der Beitrag von internen Projekten zum Bruttosozialprodukt? Ja, mhm. gar ja, nichts.
Gar ja, genau. Nix. Genau. Gar da brauchen nix. Wir nicht rätseln, genau.
Weil ja. es geht ja um Transaktionen. Bruttosozialprodukt ist die Summe aller Transaktionen, ja. Mhm. Und im internen Projekt, wenn es rein intern ist, finden gar keine Transaktionen statt. Ja. Also das ist wieder shiny. Und das andere ist, ich denke, es sind über 50% der Projektmanager, die in Kundenprojekten drinnen sind. Mhm. Überleg mal bei der Project Group selber. Ihr habt Projektmanager intern, die bei euch interne Projekte machen. Irgendwelche Entwicklungsdinger, die ihr für euch selber braucht. Softwareentwicklung, mhm. Personalentwicklung, was auch immer. Und dann habt ihr welche, die ihr einem Einsatz habt in Kundenprojekten. Mhm. Wie viel Prozent von euren Projektmanagern sind denn intern unterwegs? Wie viele sind denn im Kundenprojekt unterwegs? Weißt du es?
Ja, ich weiß nicht auswendig.
Aber schätz mal.
Aber ich würde mal sagen 80-20 oder 70-30.
80 sind im Kundenprojekt.
Ja.
Genau, 70. Ja, also, ja. Es sind über 50% in Kundenprojekten drinnen. Das Thema ist so groß und es wächst weiter, weil viele Firmen Dinge, die sie noch vor 5 oder 10 Jahren intern gemacht hätten, jetzt außer Haus vergeben an Lieferanten. Und was für den Kunden eine Außerhausvergabe ist, ist für den Lieferanten ein Kundenprojekt.
Ja, klar. Ja.
Mhm. Und wenn der Lieferant dann vielleicht noch Unterlieferanten hat, die brauchen ja auch nochmal Projektmanager. Ja. Stell dir mal vor, du hast einen Kunden und der würde alles intern machen, dann braucht er einen Projektmanager. Jetzt hat er stattdessen einen Lieferanten und er hat nochmal 3 Unterlieferanten. Dann haben wir bereits 5 Projektmanager drinnen. Auf jeder, idealerweise, auf jeder Seite einen. Und auf einmal ist ganz einfach zu verstehen, warum da viel, viel mehr sind, weil du für ein Projekt viel mehr Projektmanager brauchst. In jeder Organisation einen eigenen.
Da würde ich gleich gerne mal einsteigen, weil wir auch von Beziehungen hier gesprochen haben, die man dann eingeht. Wie lässt sich denn eine gute Geschäftsbeziehung aufbauen? Also wie kann man die Zusammenarbeit optimal gestalten oder auch eben ein partnerschaftliches Mindset etablieren, auch wenn die wirtschaftlichen Interessen manchmal gegeneinander laufen, vielleicht sogar?
Das ist eine ganz hervorragende Frage. Vor allem dein Zusatz dazu mit den wirtschaftlichen Interessen. Ja. Das ist tatsächlich so, also meine Project Business Foundation macht ja auch Forschung und wir haben mal geforscht, was sind so die Hauptursachen für Konflikte zwischen Parteien, Partnern, idealerweise Parteien im Projekt. Und Nummer 1 war ganz klar unterschiedliche Geschäftsinteressen. Das ist das Thema Nummer 1 da drinnen. Dann kommen noch Kulturen dazu, einzelne Egos kommen dazu und dann ein Haufen weiterer Ursachen. Aber die Nummer 1 ist ganz, ganz eindeutig. Unterschiedliche Geschäftsinteressen. Wir müssen mehrere Dinge klar machen. Erstens, du kannst nur zu zweit oder zu mehreren kooperativ sein, kollaborativ sein. Du kannst es nicht alleine sein. Also Voraussetzung Nummer 1 ist, es müssen einfach alle mitspielen. Und wenn es mal irgendwo einen Moment gibt, wo einer ein bisschen frustriert ist, dann darf er gerne das ansprechen mal und darf sagen, hey, lass uns mal darüber reden und dann gibt's ein offenes Gespräch darüber, aber nicht gleich einen großen Streit da ausbrechen lassen, der, wie gesagt, im schlimmsten Fall ja dann auch vor Gericht enden kann. Sondern erst einmal das Gespräch miteinander suchen. Das ist für mich immer die Nummer eins. Mhm. Redet erst einmal miteinander. Und das kostet halt Zeit, das kostet auch Energie. Du musst ja auf den anderen zugehen, der muss auf dich zugehen. Nicht jeder hat da auch die freie Energie und hat die Zeit auch dafür, das zu machen. Mhm. Aber das Thema ist so zentral wichtig. Nimm dir immer wieder die Zeit, mit den anderen zu sprechen und schluck auch mal zwischendurch deinen Ärger einfach runter, weil der hilft dir nichts an dieser Stelle. Dann das Zweite, was uns ganz gewaltig helfen sollte, ist, dass wir sicherstellen, dass wir eine gemeinsame Sprache sprechen. Eine der Hauptursachen, warum die Unternehmen miteinander immer wieder in Konflikt geraten, gerne in Verbindung mit diesen unterschiedlichen Geschäftsinteressen, ist einfach Missverständnisse. Das heißt, du solltest projektübergreifend ein Glossar haben. Vor allem in einem großen Projekt sollte es völlig selbstverständlich sein, dass man ein Glossar hat von allen wichtigen Fachbegriffen und dass man sagt, wer in diesem Projekt dabei ist, für den gilt dieses Glossar. Bitte schaut es euch alle mal an. Ich habe übrigens ein Template dafür auf der Project Business Foundation Website. Da gibt's, kann man einfach kostenlos sich holen, kostet gar nichts. Und das kann man dann abändern, dass man sagt, ja, da sind ein paar Definitionen, die wollen wir nicht haben. Das sind Definitionen, die fehlen uns. Ein paar würden wir vielleicht ein bisschen umdefinieren. Ist man natürlich völlig frei. Aber es erleichtert einem, so ein Glossar, ein eigenes Glossar auf die Beine zu stellen. Dann ein weiterer wichtiger Aspekt aus meiner Sicht, man sollte im firmenübergreifenden Projekt, im Cross-Corporate-Projekt, sollte man auch firmenübergreifend einen Code of Conduct haben, vor allem wenn das Ding sehr, sehr groß ist. Grund ist, du hast Firmen drin, die haben einen eigenen Code of Conduct, du hast Firmen drin, die haben gar keinen. Du hast vielleicht welche drinnen, die widersprechen sich. Der eine sagt dieses, der andere sagt jenes. Ja. Ich finde es für unglaublich hilfreich zu sagen, es gibt bei uns ein System von Regeln, das wir alle miteinander einhalten. Das sind jetzt keine Vertragsregeln. Das ist jetzt ein Vertrag ist ja auch immer typisch zwischen Zweien. Ja? Aber jetzt haben wir 50 Firmen im Projekt drinnen, ne? Mit, weiß nicht, 50 oder 49 Verträgen vielleicht drinnen. Ne? Das ist etwas, was das alles übergreift, ja, über das alles. Und da haben wir Regeln drin, wie wir miteinander umgehen wollen, was wir wollen, wie Leute sich verhalten, vor allem auch, wie sie sich bitte nicht verhalten, auch im Umgang miteinander, ja, in der Art, wie sie miteinander umgehen. Also ein übergreifendes Glossar kann brutal hilfreich sein. Und auf die Gefahr, dass es langweilig wird, ich habe ein Template dafür. In der Project Business Foundation.
Wir werden natürlich die Links in die Shownotes packen.
Ganz genau. Das ist alles kostenlos, das kann man sich ziehen, damit kann man spielen, wie man mag, kann was einbauen, kann was rausnehmen, umbauen. Das ist natürlich völlig frei. Es geht nur darum, diesen Schritt zu erleichtern, mit sowas überhaupt mal anzufangen, weil das alles wirklich hilfreiche Werkzeuge sind da drinnen. Dann ein weiterer Punkt ist natürlich, die Leute, die da drinnen sind, müssen einfach ausgebildet sein. Sie müssen ausgebildet sein aus zwei Gründen. A, sie müssen ja Entscheidungen treffen und sie müssen wissen, welche Konsequenzen ihre Entscheidungen haben können. Projektmanagern ist das oft nicht bewusst, dass die Dinge, die sie für normal halten, gerade auch im internen Projekt vielleicht, dass die im Projektgeschäft zu massiven Problemen führen können. Und nochmal, im schlimmsten Fall bis hin zum Gerichtsverfahren oder ich kann meinen Contractor in den Konkurs reinschicken mit mehreren Fehlern, die ich mache. Ich setze ihn fürchterlich unter Druck und auf einmal ist er weg und mein ganzer Druck geht in die Leere und mein Projekt hängt in der Luft. Die Ausbildung der Leute ist wahnsinnig wichtig und idealerweise auch nicht nur die Projektmanager, die Projektsponsoren, die da drinnen sind. Bei mir heißen sie gerne Champion übrigens. Bei mir ein großes Thema. Vergessen wir diese Sponsoren, diesen Begriff, der ist so doof. Nennen wir sie Champion. Die sind die Leute, die wirklich auch hinterm Projektmanager oder der Projektmanagerin stehen sollen, unterstützend da sind, auch fordernd da sind natürlich. Diese Leute, die viel aktiver sind, die brauchen wir ganz, ganz dringend. Und auch die sollten natürlich entsprechend eine Ausbildung haben. Und
Also eine Ausbildung, meinst du eine Projektmanagement-Ausbildung oder auch eben die Zusatzqualifikation für
Projektgeschäft? Projektmanagement auf jeden Fall. Das ist ja wichtig. Das hört Basis, ja nicht auf. Ja. Gell? Ja, genau. Das ist die Basis. Aber dann aber auch, wie gesagt, diese Zusatzqualifikation, dass sie nicht meinen, im Projektgeschäft geht alles wie im internen Projekt.
Ja, ja.
Ich erlebe ja auch Leute, die gehen von der einen Welt in die andere und sind schockiert, was auf einmal alles anders ist. Mhm. Ja? Auf einmal habe ich als Projektmanager beim Contractor, beim Lieferanten, beim Auftragnehmer. Auf einmal habe ich eine gewisse Verantwortung für Profitabilität. Intern gibt es keine Profitabilität. Das gibt es einfach nicht. Aber im Kundenprojekt auf einmal habe ich Verantwortung für ein Profit Center. Ja? Und ich muss verstehen auch, wie eine Kostenrechnung funktioniert bei einem Contractor. Das wissen die alle gar nicht. Ja? Wie sind die verschiedenen Kosten, die da sind, indirekte, direkte Kosten? Wie laufen die denn gegeneinander? Ja? Das ist auch ein Thema in meinem Seminar, dass ich die Leute an die Deckungsbeitragsrechnung ranführe und sage, so funktioniert sie für einen Contractor. Und dann verstehen sie auch, warum dann ihr Chef ihnen sagt, Moment, es reicht ja nicht, dass das Projekt keine Verluste macht. Das muss Deckungsbeiträge erwirtschaften, die noch andere Dinge mitbezahlen müssen. Und dann verstehen sie auf einmal, warum das so ist und warum es nicht reicht, einfach nur keinen Verlust zu machen. Ja? Es klingt so ein bisschen nach Gier. Ja, es klingt so ein bisschen nach Gier, aber es ist nicht Gier. Das ist Notwendigkeit fürs Unternehmen zu überleben.
Wenn wir jetzt gerade hier bei Zahlen sind und ich kurz eingrätschen darf, welche KPIs eignen sich denn da im Project Business, um halt den Projekterfolg irgendwie zu messen, jenseits jetzt von Termintreue und Budget?
Also Budget spielt bei uns eine untergeordnete Rolle, zumindest auf der Lieferantenseite. Für die Lieferanten wird auch gerne damit gearbeitet, logisch, aber eigentlich spielt es eine untergeordnete Rolle. Die große Frage ist die, was nehmen wir an Geld ein, was geben wir an Geld aus und was bleibt dazwischen eigentlich übrig? Und wir haben Möglichkeiten immer wieder mal, dass wir trotz einer Budgetüberschreitung immer noch sehr, sehr profitabel sein können, weil einfach mit dem Projekt so viel verdient wird. Es kann auch das Umgekehrte geben, das Projekt hält sein Budget ein, macht trotzdem einen Verlust, weil das Geld halt vom Kunden nicht reinkommt, wie man es erwartet hat. Ja? Strafzahlungen, Abzüge, auch Verspätungen einfach. Ja? Also das ist eine andere Sichtweise da drauf. Das ist jetzt die interne Sichtweise, die du gerade bringst. Gell? Ja. Da spielt natürlich das Budget eine Rolle. Und für den Kunden, der dieses Projekt in Auftrag gibt, spielt es erst einmal auch eine Rolle. Aber was für den Kunden natürlich oft noch, vielleicht sogar noch eine größere Rolle spielt, ist, was habe ich am Ende denn tatsächlich für einen Nutzen aus diesem Projekt und was hat es mich gekostet? Es kann durchaus sein, dass ein Projekt, das sein Budget überschritten hat, auch den Nutzen, den es bringt, massiv überschreitet. Und am Ende sagst du, naja, wir haben ja Geld ausgegeben, aber schaut mal, hat sich doch gelohnt, ist doch in Ordnung. Also diese einfache Betrachtung nur mit Budget und mit Zeitrahmen und so weiter, die passt häufig nicht. Ich will nicht sagen, dass sie nie passt, ja. Aber häufig passt sie nicht, weil einfach viele weitere Faktoren mit reinkommen. Also auf der Kundenseite, die wichtigsten Größen, um die es geht, sind zuerst mal ganz, ganz klar der Deckungsbeitrag, der erwirtschaftet wird. Was kein triviales Thema ist. Das klingt so einfach. Naja, wir verdienen Geld, wir geben Geld aus, was bleibt denn übrig? Ist nicht so trivial, wie es klingt, weil das Ganze sich ja über lange Zeiträume erstrecken kann. Aber das ist die Nummer eins. Dann die Nummer zwei ist die Belastung für die Liquidität des Unternehmens. Mein Projekt, sobald ich in Vorleistung trete, belastet die Liquidität meines Unternehmens. Das Geld, was der Kunde mir später zahlt, fehlt mir im Moment, um meine Lieferanten, meine Mitarbeiter, meine Mieten und sonstiges zu bezahlen, Steuern und sonstiges. Das belastet die Liquidität. Irgendwer muss zur Bank rennen, damit wir das Projekt des Kunden vorfinanzieren. Also das wäre die zweite wichtige Größe. Wie ist denn die Belastung der Liquidität? Selbst ein profitables Projekt kann über seine Laufzeit hinweg eine massive Belastung für die Liquidität darstellen. Und wenn du illiquide bist, dann kannst du deinen Kunden nicht mehr glücklich machen. Kannst du nicht mehr leisten.
Ja? Also ganz schön komplex.
Das ist komplex, ja. Und dann ein drittes großes Thema für die Kundensichtweise ist tatsächlich beim Kunden erst einmal Zufriedenheit. Und ich gehe ja noch ein Stück weiter und sage, Zufriedenheit reicht ja nicht. Wir wollen ja eigentlich, dass der Kunde wirklich begeistert ist. Wir wollen ja, dass der Kunde sagt, hey, den will ich wieder haben. Zu dem will ich wieder kommen. Ich möchte, dass wir wieder mit dem zusammenarbeiten. Das war so toll, mit dem zu arbeiten, hat uns so viel gebracht. Ja, und dass er seinen Freunden gegenüber damit angibt und sagt, hey, du hast irgendeine ERP-Lösung dir zugelegt, aber ich habe die Top-Lösung. Meine ist viel besser. Und mein Unternehmen das mit dir eingebaut hat. Das ist der absolute Knaller, ja, und du mit deinem Standardding da, ja. Also wir wollen ja auch, dass da eine gewisse Begeisterung dabei ist, wenn die über uns sprechen und dass wir die auch als Referenz natürlich entsprechend nutzen können. Also das wäre das Dritte, was nicht ganz so einfach bemessbar ist. Da gibt es so ein paar Messverfahren, ja, Net Promoter Score und solche Sachen, das wäre vielleicht auch ein KPI, wenn man es in Zahlen fassen würde. Aber häufig lebt es ja gerade davon, dass man es nicht in Zahlen fasst, sondern dass man ein schönes Schreiben vom Kunden hat, voller ja. Lob und voller Begeisterung, dass man woanders vorlegen kann.
Ja.
Also das wäre aus der Lieferantensicht. Aus der Kundensicht würde ich sagen, wenn du KPIs festlegen willst, was sind die Dinge, die du bestellt hast und für die du bereit bist zu bezahlen? Das sind diese zwei Dinge. Und dann vielleicht noch ein drittes Element, schwer in Zahlen zu fassen erstmal auch, mit diesem Unternehmen zu arbeiten. Wie gut funktioniert das denn eigentlich? Da geht es um Fragen wie Kommunikation, wie Kooperation nochmal, Offenheit, die bringen.
Eine Frage hätte ich noch, wie lässt sich denn zum Beispiel dann auch die Projektmarge schützen, vor allem also wenn gerade Scope Creep und Change Requests kommen und so weiter, was kann ich denn gerade im Projektgeschäft da tun, damit ich nicht rauslaufe aus der Marge?
Also da kann man eine ganze Menge machen. Dafür gibt es erstmal ein paar Voraussetzungen und die erste Voraussetzung ist wieder, wir sind jetzt auf der Contractor-Seite, auf der Lieferantenseite mit einer Frage, ja. Der hat ja sowas wie eine Marge, der Kunde hat es ja nicht. Mhm. Aber Nummer eins ist, kenn den Vertrag. Ganz banal wieder. Was ist zum Beispiel drin im Vertrag? Was ist nicht drin im Vertrag? Mhm. Vertrag mit eventuell auch allen Änderungen, die zwischendrin stattgefunden haben können. Das kann schwierig werden. Nummer zwei, kenne deinen Kunden. Es ist vielleicht die wichtigste Grundregel überhaupt, wenn jemand Kundenprojekte macht. Kenne deinen Kunden. Idealerweise kenn den besser, als der sich selber kennt. Ja. Du weißt vieles über deinen Kunden, was dein Kunde möglicherweise gar nicht über sich selber weiß, einfach weil du dort am Arbeiten bist. Ich kann mich noch erinnern, kleine Anekdote. Ich habe früher viel für Volkswagen gearbeitet und da gab es einen Spruch bei Volkswagen, wenn Volkswagen wüsste, was Volkswagen weiß.
Ja, ja, das gibt es nicht nur über Volkswagen.
Gibt es nicht nur über Volkswagen, okay. Genau. Aber jetzt würde ich sagen, stell sicher, dass du als Contractor bist, der das weiß. Und du weißt enorm viel über deinen Kunden, je länger du mit dem zusammenarbeitest. Du schaust ja während deiner Arbeit, ich spinne mal ein bisschen, du schaust ja unter Teppiche drunter, da hat schon ewig keiner mehr drunter geschaut. Ja. Du machst Schränke auf, die sind seit Jahren nicht mehr geöffnet worden. Ja. Du schaust hinter Wände und sonst irgendwo dahinter, was ist denn da eigentlich, weil du die aufmachen musst, um da irgendwelche Kabel drin zu verlegen oder so. Und siehst da drinnen einfach immer wieder etwas, was entweder dein Kunde gar nicht weiß, oder, da wissen das die Leute, haben nicht die Zeit dafür, sich darum zu kümmern. Ja, vielleicht auch nicht die Kapazität, nicht das Fachwissen dafür, sich darum zu kümmern. Und häufig, vor allem Manager, laufen auch den ganzen Tag wegen solchen Sachen mit einem schlechten Gewissen rum. Ein Kundenunternehmen ist fast nie. Ich glaube, man könnte sagen nie. Ja, sagen wir fast nie, vorsichtig. Fast nie. Ein perfekt funktionierender Organismus, ja, oder ein Räderwerk, wo jedes Rädchen ins andere perfekt reingreift und so. Manager wünschen sich so etwas natürlich, aber sind sie nicht. Ein Unternehmen ist ein Sammelsurium von Behelfslösungen, ja. Irgendwo muss man irgendein Problem lösen, macht eine ganz, ganz schnelle Lösung. Die möchte man ja eigentlich später durch eine bessere ersetzen, ja. Aber das Provisorium, das bleibt da ewig da dran und Sachen werden schlecht mit der Zeit, ja, wie so ein altes Holzgebäude, das mit der Zeit verkommt und weiter verkommt und keiner tauscht es mal gegen was Neues aus, weil keiner die Zeit hat und das Geld und das. Also so funktionieren ja die meisten Unternehmen heute. Und wenn du jetzt, und vieles davon sind übrigens auch Dinge, die können gesetzeswidrig sein. Das kann sogar sein, dass sie mit ihrer Unfertigkeit und mit ihren ganzen inneren Widersprüchen eigentlich sogar irgendwo im Gesetz widersprechen. Keiner schert sich im Moment darum. Und jetzt siehst du sowas und sagst, hey Leute, da können wir doch helfen. Ihr habt hier ein Problem, das ihr schon ewig vielleicht mit euch rumtragt. Ja, wir wissen ja, wie die Lösung aussieht. Wir haben einen Begriff dafür übrigens, wir nennen das Benefit Engineering. Benefit Engineering ist etwas, was wir einsetzen, vor allen Dingen, wenn ein Kundenprojekt in die Krise gerät. Wenn ein Kundenprojekt in die Krise gerät, könnte es sein, dass wir mit Zeit ein Problem haben. Wir haben irgendeinen Liefertermin, eine Deadline und wir stellen fest, die ist nicht haltbar. Oder es geht um Geld bei der ganzen Geschichte. Unser Projekt, wie du gerade gesagt hast, die Margen, die Deckungsbeiträge reichen nicht für uns, um letztlich zu überleben. Ja. Die meisten arbeiten heute mit 10% Deckungsbeitrag. Das muss man sich mal klar machen, was das heißt. Das reicht gerade zum Überleben. Da darf aber nie was schiefgehen in Projekten.
Das ist ja unrealistisch.
Du bist sofort in der Schieflage drin. Du kannst ja keine Reserven aufbauen, um schwierige Momente zu überwinden. Ja. Und also Krisen sind ein Thema, das wir damit vor allen Dingen angehen. Zeit, Geld, vielleicht auch mal, der Kunde will irgendeine Funktionalität haben und wir stellen fest, wir kriegen die gar nicht hin oder was es im Einzelnen auch ist. Ja. Irgendwie ist unser Projekt auf dem Weg, in die Krise zu gehen. Und dann kann es einfach hilfreich sein, wenn wir den Kunden gut kennen, dass wir sagen, lass uns doch ein Angebot formulieren. Dass wir dem sagen, du, wir haben bei dir das und das Problem gefunden. Das kostet dich Geld, das bringt dich in Konflikt mit dem Staat, das kostet dich Zeit oder sonstige Dinge. Ja. Da ist alles viel zu manuell bei dir. Ja. Das macht dich so langsam und macht dich nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir können dir Zusatzhilfe bieten. Wir haben das gerade gefunden und lieber Kunde, wir würden dir ja gerne helfen. Aber dann müssen wir natürlich nochmal über Termine sprechen. Dann können wir den Termin, den wir hatten, möglicherweise nicht halten. Sind extra Aufwände mit dabei. Wir brauchen vielleicht ein paar Spezialisten, die wir an Bord holen müssen noch. Ja, das heißt, lass uns auch nochmal übers Geld sprechen an dieser Stelle. Und vielleicht auch, dass wir sagen, da war so eine Funktion, die willst du doch nicht wirklich. Ja, lass uns doch stattdessen was machen, was dir viel, viel mehr Nutzen bringt und tut das andere Ding weg und haben unser Funktionsproblem vom Hals. Wenn du mit dem Kunden ein wirklich gutes, vertrauensvolles Verhältnis hast, kannst du zum Kunden hingehen und sagen, wir haben gerade ein Problem. Ja, wir sind dabei, mit dem Projekt in die Verlustzone reinzulaufen. Ja. Aber wir haben bei dir festgestellt, du hast auch ein Problem. Ja. Helfen wir uns doch schon gegenseitig. Ja. Wenn du ein wirklich tolles Vertrauensverhältnis hast mit dem Kunden, kannst du das ganz, ganz offen machen. Wenn du das nicht hast, dann musst du einfach zum Kunden gehen und sagen, da ist uns was aufgefallen, da würden wir, lieber Kunde, wenn du es willst, wenn du bereit bist, auch dafür zu bezahlen, ja, und Termine nochmal zu besprechen, da würden wir dir gern helfen dabei, dieses Problem gelöst zu bekommen. Dann hast du das von der Backe, ja, und wir kümmern uns darum. Voraussetzung ist natürlich, dass wir wissen, wir können es auch, dass wir uns nicht ein Problem lösen, indem wir neue Probleme uns aufhalten. Und Voraussetzung ist, dass wir den Kunden wirklich ganz genau kennen, dass wir auch wissen, das ist jetzt ein Thema, da wird er nicht negativ reagieren. Da wird er nicht sagen, ihr wollt mich gerade über den Tisch ziehen oder so, sondern würde sagen, danke für dieses Angebot. Selbst wenn er Nein sagt, ja, dass er sagt, aber danke für das Angebot, das ist schon toll, dass ihr mit sowas auf mich zukommt, ja, proaktiv seid hier. Also da muss man einfach auch seinen Kunden kennen, was geht denn mit dem und was geht denn nicht damit. Aber Benefit Engineering ist eine solche Lösung. Ich habe eine ganze Reihe von Werkzeugen für beide Seiten, für die Kundenseite und für die Lieferantenseite, um Projektgeschäft zu verbessern. Und für die Kundenseite ist das tatsächlich das effektivste Werkzeug, das ich habe. Aber du brauchst Leute, die das können. Du brauchst Leute, auch Projektmanager, die den Mindset haben, die diese Art zu denken haben, dass sie sagen, ich habe halt nicht nur Verantwortung für ein bisschen Software, die wir da liefern oder Maschine oder sonst irgendetwas, Hafenanlage. Ich habe die Verantwortung für ein Geschäft. Ich habe die Verantwortung für ein Business, das wir hier machen. Und der technische Teil ist ein Teil dieses Geschäftes, aber der finanzielle Teil, auch der zwischenmenschliche Teil, der soziale Teil, der eine Rolle spielt, der ist genauso wichtig da drinnen. Ja. Also ich habe eine ganze Reihe, wie gesagt, solcher Werkzeuge und das ist mein effektivstes Werkzeug, wenn man es richtig einsetzt, das effektivste Werkzeug für die Lieferanten. Ich habe auch ein paar tolle Werkzeuge für die Kunden übrigens, ja, für beide Seiten.
Vielleicht kannst du noch mal einen rauspicken für den Kunden, dann
ja, also,
hat jede Seite was.
Das ist,
und dann kommen wir zum Schluss.
Genau. Ja, da gibt es tatsächlich ein wahnsinnig tolles Werkzeug. Ich kenne es von der NASA. Die NASA setzt das intensiv ein, oder ich muss sagen, hat es intensiv eingesetzt. Da sind gerade so viele Änderungen in den USA. Ich weiß nicht, was sie heute treiben.
Ja, das kann kein Mensch gerade überblicken, glaube ich.
Aber vor nicht allzu langer Zeit hatte ich den noch. Und die hatten ein Werkzeug, das ich gerne weitergebe an andere. Das ist der Award Fee Contract. Das ist der Vertrag mit der Begeisterungsprämie. Er sagt ganz einfach, lieber Lieferant, wenn es dir gelingt, mich zu begeistern, dann bekommst du eine Prämie. Ähnlich wie ein Incentive, ähnlich wie so ein Zuschlag, den man da zahlen kann. Aber wenn es dir nicht gelingt, mich zu begeistern, dann kriegst du die Prämie nicht. Und du kannst mich auch nicht auf diese Prämie hin verklagen. Die ist nicht einklagbar. Du kannst mich ja nicht dafür verklagen, dass ich nicht mit deiner Arbeit zufrieden bin. Mhm. Dass ich begeistert bin von deiner Arbeit. Mhm. Ja. Begeisterung kann man ja nicht einklagen. Und wenn ich das mal an Teilnehmern vortrage, dann sind sie alles mal ganz erstaunt. Wie kann man denn sowas machen eigentlich? Mhm. Das ist doch klar, dass der Kunde das nie zahlen wird. Warum sollte er denn das machen? Und da versteht man noch nicht, wie das Ding funktioniert. Du machst es auf monatlicher Basis erstmal. Du machst es nicht am Ende des Projektes, sondern auf monatlicher Basis. Du sagst, da gibt es monatlich oder zweimonatlich, wenn es einem zu viel Arbeit wird, da gibt es eine kleine, ja, eine Beurteilung, die der bekommt. Verschiedene Kriterien, die werden auch noch gewichtet. Da sind wichtigere und weniger wichtigere drinnen. Und dann wird eine Punktzahl da drinnen vergeben. Und da gibt es eine bestimmte Mindestpunktzahl. Und wenn der Lieferant diese Mindestpunktzahl erreicht, überschreitet, dann bekommt er die Prämie, sonst bekommt er das nicht. Und das machst du jetzt monatlich oder zweimonatlich. Also ich kenne es tatsächlich überwiegend monatlich. Und der Lieferant bekommt also jeden Monat ein Feedback, wo bestimmte Qualitätskriterien, wie er mit dem Kunden gearbeitet hat, wo die da drinnen beschrieben sind. Zum Beispiel, wie er kommuniziert hat, ja, wie er auch proaktiv kommuniziert hat, ja. Wenn er zum Beispiel irgendwo ein Problem sieht, dass er das dem Kunden sofort meldet und nicht einfach für sich behält. Auch reaktiv. Wenn eine Frage kommt, wie schnell wird die beantwortet? Und dann kriegt er monatlich seinen Feedback und dieser Feedback hat noch einen Geldwert für ihn. Wenn er seine Punktzahl erreicht, kriegt er eine Zahlung. Und wenn er sie nicht erreicht, kriegt er keine Zahlung. Und auf einmal bin ich VIP-Kunde bei meinem Lieferanten. Mhm. Ich werde ganz anders behandelt als die anderen. Weil bei mir gibt's eine Prämie, wenn ich begeistert bin. Beim anderen Kunden nicht.
Und so machst du ja, und es schult natürlich auch die Lieferantenseite, ne? Ein ständiger Spiegel ist sozusagen.
Genau.
Für die Arbeit, die er tut, genau. Ja.
Also. Und es baut Vertrauen auf, sobald der Lieferant merkt, der Kunde will ja eigentlich zahlen. Übrigens, ich will zahlen. Das Geld, was ich zahle, habe ich doch schon längst gespart. Der Lieferant hat mir Geld gespart mit toller Kommunikation, mit schnellen Reaktionen. Ja. Das kostet alles so viel Geld, wenn man das nicht hat. Ja. Und das hat er mir eingespart. Ich gebe dem was zurück, was er mir eingespart hat. Ein Teil davon, was er mir eingespart hat. Ja. Das lässt sich auch ganz einfach begründen, warum er das macht. Also das ist ein super Werkzeug für die Kundenseite. Mhm. Und wenn ich Lieferant wäre und mein Kunde würde mir sagen, hey Oliver, ich biete dir sowas an. Ich würde nicht sagen, oh ja, klasse, danke, extra Geld, ja, wunderschön. Also der freut sich ja
auch. Aber auch ein extra Commitment natürlich, weil du das dann natürlich auch, das ist dann deine Benchmark sozusagen, dass du das erreichst.
Ganz genau.
Aber es ist gut. Also es ist, treibt ja die Qualität nach oben. Genau. Vielleicht, weil wir jetzt wirklich schon in der Zeit weit fortgeschritten sind, noch abschließend eine Empfehlung. Also wenn ich mich jetzt mit dem Thema einfach noch nicht so auseinandergesetzt habe und es jetzt wird hier der erste Impuls oder der zweite Impuls vielleicht dazu, sich damit näher zu beschäftigen, was gäbe es denn jetzt für dich sinnvolle Schritte, um weiterzukommen, sich fortzubilden, Stolpersteine zu vermeiden?
Ja, also Nummer eins würde ich sagen, geht einfach mal auf oliverlehmann.com und da gibt es im Moment mein Aufbau, wenn du so willst, einer Basisausstattung von Project Business Professionals. Schaut euch das einfach mal an, was da das Angebot ist. Unter Certification findet sich, oder Deutsch Zertifizierung findet sich das Ganze. Ich mache es im Moment nur in Englisch, nicht in Deutsch. Das kann sich irgendwann auch mal ändern, wenn genügend Nachfrage nach deutschsprachigen Seminaren ist. Im Moment ist die Nachfrage sehr international. Aber ich mache das in Englisch im Moment. Aber da kann man also dabei sein. Und ich hoffe ja irgendwann mal, dass das nicht mehr oliverlehmann.com ist, sondern dass das Project, das ist TPG, projectgroup.com irgendwann sein wird, wo wir das Ganze machen. Soweit sind wir heute noch nicht. Das hat noch nicht die Bedeutung, verstehe ich. Aber das wäre Nummer eins, einfach mal euch mit dem PBP zu beschäftigen. Das ist wirklich eine Basis, ein Basiswissen, das man bekommt. Entweder weil man schon im Geschäft drinnen ist, im Projektgeschäft, oder weil man sagt, ich habe genug von internen Projekten. Oh, Projektmanager in Kundenprojekten werden besser bezahlt. Die verdienen mehr. Mhm. Ja, auch das ist ein Argument. Ja. Mhm. Gilt nicht überall, aber in Deutschland gilt es. Also, dass jemand sagt, ich würde auch ganz gerne in diese Kundenprojekte rein. Ich bin bereit, diesen extra Stress und diese extra Verantwortung auf mich zu nehmen, dafür, dass es halt mehr Geld gibt. Wie gesagt, also mal nach dem PPP schauen. Dann project-foundation.org. Das ist meine Project Business Foundation. Da gibt es viel, viel Kostenloses drinnen. Da gibt es Berichte über Forschung. Da gibt es meine Tools, noch ein paar mehr. Ich habe noch gar nicht über alle gesprochen. Ja. Viele Templates und solche Sachen da drinnen. Und das ist eigentlich auch der Herausgeber dieser Zertifizierung, Project Business Professional. Die kommt also, die wird vergeben von der Project Business Foundation. Ja. Mhm. Noch ein ganz einfaches Ding. Die meisten deiner oder eurer Zuhörer sind ja in LinkedIn. Nehmt doch mal Hashtag PPP einfach mal. Was ihr dann habt, sind die Aussagen, die Posts von Leuten, die bei mir in der PPP-Zertifizierung drinnen waren und die jetzt darüber berichten. Es kommen noch ein paar andere Sachen zwischendrin. Aber es sind viele immer wieder einfach zu erkennen, dieses rote Zertifikat, was man da kriegt. Und schaut einfach mal auch, was diese Leute darüber erzählen. Ja, die Raute und dann PPP. Und einfach mal schauen, was da kommt. Ach, man muss auch schauen bei LinkedIn, dass man die Reihenfolge umstellt, sodass die letzten Mitteilungen kommen.
Ja, nicht die relevantesten.
Ja, genau, sonst kriegst du relevant, und relevant ist, was der Algorithmus für relevant hält. Ja, das muss weit weg von, es ist oft weit weg von dem, was wir für relevant halten.
Mhm, das stimmt.
Ich finde das nicht sehr gut, was die da treiben. Ja.
Aber das wäre ein anderes Kapitel.
Das ist ein anderes Kapitel. Ganz anderes Kapitel. Ja. Also die Reihenfolge, dass ihr die letzten Beiträge seht, die sind alle relativ jung. Mhm. Ansonsten kriegt ihr irgendwelche Produkte oder sonst was da angeboten, die damit nichts zu tun haben, die aber genau die gleiche Abkürzung haben.
Oliver, deine last famous words, wenn du Projektverantwortlichen im Project Business jetzt einen einzigen Rat noch gibst, welcher wäre das?
Mache aus Vertragsparteien Projektpartner. Das ist die Nummer eins. Gilt für beide Seiten. Das ist wirklich die Nummer eins. Ja. Dann die zweite Aussage, make sure completing over competing. Ja. Also fertigstellen ist wichtiger. Komplettieren ist wichtiger, als miteinander im Wettbewerb zu sein und zu streiten laufend und Ärger miteinander zu haben. Wir wollen doch ein Projekt miteinander fertig machen. Wir wollen doch alle etwas haben, wo wir am Ende sagen können, hey, da kann ich stolz drauf sein, da haben wir was geleistet. Ob als Lieferant oder als Kunde, gilt für alle. Und das dritte ist Mission Success First. Auch das habe ich von der NASA gelernt. In all deinen Entscheidungsprozessen mach dir immer wieder klar, da ist eine Mission, die du mit anderen gemeinsam erfüllen willst. Und bei allen Entscheidungen, die wir treffen, ja, auch bei allen Streitlösungen und allem, was wir machen, ja, immer wieder dran denken, die Nummer eins ist der Missionserfolg. Mhm. Den wollen wir erreichen. Ja.
Mhm. Oliver, vielen, vielen Dank für die wirklich zahlreichen Tipps und Eindrücke und Einblicke in die Hintergründe und Risiken etc. dieses Project Business. Ja, danke für deine Zeit. Liebe Hörer, wir packen die alle relevanten Links, die angesprochen wurden, in die Shownotes. Da können Sie gerne das dann sich nochmal näher anschauen. Und ja, Oliver, ich hoffe, wir hören uns bald zu einem weiteren Thema.
Gerne.
Ciao.
Ciao.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.